Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So, meine Damen und Herren, am Wochenende geht es wieder los mit Motorsport am Nürburgring und das gleich mit zwei Renntagen der NLS. Das Wochenende drauf sind dann direkt noch die 24 Stunden Qualifiers, also vier Rennen innerhalb von 9 Tagen. Das ist doch mal ein ordentlicher Saisonbeginn, gerade jetzt nach 5 Monaten Winterpause. Eigentlich hätte das alles schon vor 2 Wochen anfangen sollen, da wollte ich im Vorfeld auch schon die erste Episode bringen. Allerdings wurden die Auftaktrennen der neu gegründeten NES, also der Nürburgring Endurance Series, einige Tage vorher abgesagt. Das Programm für heute schaut folgendermaßen aus. Erstens schauen wir mal, was es am Ring so Neues gibt. Dann zweitens gibt es einen Blick auf den Veranstaltungskalender des Nürburgrings für 2024 und danach dann drittens der traditionelle Blick auf die Starterlisten fürs kommende Wochenende, also für NLS 1 am Samstag und NLS 2 am Sonntag. Zu Punkt 1. Schauen wir mal auf den Nürburgring selbst, also auf die Strecke und kommen damit direkt mal zur Digitalisierung. Die Erdarbeiten, die ja natürlich nur im Winter gemacht werden können, sind soweit abgeschlossen. Bei dem Thema geht es also mit großen Schritten voran. Nachdem im vergangenen Winter der erste Teil der Nordschleife mit entsprechenden Kameras ausgerüstet wurde, war jetzt der zweite Teil dran. Genauer gesagt wurden dafür Kameramasten aufgestellt und Dutzende Kilometer Kabel verlegt. 2025, also im nächsten Jahr, soll das gesamte System dann insgesamt in Betrieb gehen. Da hatte ich ja schon vergangenes Jahr einiges dazu gesagt, beziehungsweise hatte ich da ja auch von Fujitsu mit dem Jörn Nitschmann einen entsprechenden Interviewpartner, wo wir uns über die KI und das ganze System unterhalten haben. Über den Winter gab es allerdings noch mehr Bauarbeiten an der Nordschleife. Zumindest, ja, also an der Nordschleife auch, denn zum anderen wurde auch der Ausgang der Boxengasse auf der Grand Prix-Strecke neu asphaltiert. Ebenso, und damit kommen wir dann jetzt zur Nordschleife, der Abschnitt Fuchsröhre. Und der wird daher wohl auch etwas anders zu fahren sein, was Bodenwellen und so weiter angeht. Die sind natürlich jetzt wieder ausgeglichen, bilden sich über die Zeit neu. Also da wird eine gewisse Änderung dann im Fahrgefühl da sein. Aber so richtig viele Diskussionen hat der neue Curb-Ausgang Fuchsröhre ausgelöst. Also wenn es durch die Kompression geht, geht es ja ein Stück geradeaus und dann eben diese Linkskurve in der Curb. Der hat mir immer viel Spaß gemacht, drüber zu räubern, muss ich sagen. Den hatten irgendwie so ziemlich alle traditionell in die Ideallinie integriert. Früher hat man ja bei so Rennen wie 24-Stunden-Rennen gesagt, keine Curbs fahren, das geht zu sehr aufs Auto. Seit ein paar Jahren ist es vollkommen wurscht, da werden Curbs geballert ohne Ende. Und ja, dieser Curb-Ausgang Fuchsröhre hat immer viel Spaß gemacht. Allerdings ist der jetzt höher, als das vorher der Fall war. Und deswegen ist das Motto für diese Stelle, am besten erstmal vermeiden, sonst gibt es, naja, wenn man es falsch trifft, vielleicht Aufriss an der Ölwanne. Das kann bei sehr tiefgelegten Fahrzeugen vielleicht passieren. Oder sagen wir mal, die Spur an der Vorderachse wird auf eine Art und Weise neu eingestellt, die euch nicht gefallen wird. Dadurch ändert sich jetzt, wenn wir den Curb nicht mehr mitnehmen, ändert sich natürlich auch der Kurvenradius und dadurch in der Folge auch die Geschwindigkeit bzw. die Linie bei der Anfahrt zum Forst. Ich selbst bin dieses Jahr noch keine Runde auf der Nordschleife gefahren, das steht aber bald demnächst an. Ich bin deswegen sehr gespannt, wie sich die Sektion im Allgemeinen, also der ganze Fuchsröhrenteil, jetzt fährt. Insgesamt wurden laut Nürburgring rund 4 Tonnen Asphalt verbaut und da muss man sagen, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ging das runter bis zur Deckschicht. Da wurde also nicht einfach nur mal eine neue Schicht draufgehauen, sondern da wurde wirklich tiefgehend an der Strecke gearbeitet. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für die Zukunftssicherung der Nordschleife und damit auch des Nürburgrings. Das war mal zu Punkt 1. Was die Strecke selber angeht, kommen wir zu Punkt 2, was am Nürburgring in der Saison 2024 so los sein wird. Werfen wir also einen Blick auf die Renntermine in diesem Jahr und dabei gehe ich einfach chronologisch vor, das wird wohl am einfachsten sein. Ich nenne auch jetzt nur mal, sagen wir mal, die größeren Renntermine, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Denn am Nürburgring gibt es ja während der Saison, da gibt es ja so viel, da könnte man eine eigene Episode drüber machen und wäre immer noch nicht fertig. Denn zum einen haben wir die bekannten Renntermine, also die bekannten Serien und die bekannten Veranstalter, die halt eben kommen. Dann gibt es natürlich noch kleinere Veranstaltungen, die dann vielleicht einfach weniger bekannt sind. Und es gibt rund um die Strecke und auch so, sagen wir mal, im Boulevard, im Ringwerk, in der Ringarena und so weiter, gibt es natürlich noch eine Riesenlatte an Veranstaltungen, die da auch eine Rolle spielen. Das alles findet ihr im Rennkalender, den verlinke ich einfach mal in die Shownotes, also den Eventkalender, da stehen die wichtigsten drin. Ich konzentriere mich jetzt allerdings nur mal auf die größeren Renntermine, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Im April, wir sind jetzt gerade Anfang April, ist Donnerstag der 4., haben wir jetzt am Wochenende NLS 1 und NLS 2. Am Wochenende drauf, also direkt nächste Woche dann am Wochenende die 24-Stunden-Qualifiers, die gleichzeitig auch zur NLS zählen. Und im Rahmen dieses Rennwochenendes findet dann auch der erste Lauf der 18N statt. Dass auf zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zweimal zwei 4-Stunden-Rennen anstehen, also 4 4-Stunden-Rennen innerhalb von 9 Tagen. Das ist für uns Motorsportfans natürlich klasse. Andererseits darf dann natürlich nichts Großes am Auto kaputt gehen. Sagen wir mal, irgendwie am Samstag gibt es Kernschrott oder sonst irgendwas Größeres. Das ist natürlich dann für kleinere Teams eine Herausforderung. Da wird es dann halt, könnte es zeitlich eng werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Samstag und Sonntag da schon sicherlich eher, naja, verhalten gefahren werden wird, damit es dann nicht zu großem Schrott kommt. Wie geht es sonst noch weiter im April? Die RCN fährt zusammen mit der GLP den nächsten Lauf am 27., also genau 2 Wochen nach dem ersten Lauf im Rahmen der 24-Stunden-Qualifiers. Am 4. Mai fährt die NES, also die Nürburgring Endurance Series, ihr nächstes Rennen und direkt eine Woche später findet das ADAC DMC Race Weekend statt. 2 Wochen später, also vom 24. bis zum 26. Mai, sind dann die Nürburgring Classic, da freue ich mich sehr drauf, und samstags parallel dazu auf der Nordschleife die GLP. Das wird ja dann, also wie soll ich sagen, diese 1,5 Wochen oder 9 Tage werden dann sowieso die beste Woche des Jahres, denn in der Woche danach direkt ist es 24-Stunden-Rennen. Da fährt auch die RCN traditionell wieder am Donnerstagmorgen, aber natürlich gibt es davor noch mal eine extra Episode über das absolute Highlight am Nürburgring im Jahr 2024. Damit fängt dann auch schon der Juni an, denn das 24-Stunden-Rennen geht ja vom 30. Mai bis zum 2. Juni und in der Woche darauf ist dann Rock am Ring. Wiederum eine Woche später, also vom 14. bis zum 16. Juni, ist Porsche Sports Cup auf der Grand Prix-Strecke. Also, wie soll ich sagen, über 3 Tage Flachkäfer ohne Ende. Am 22. Juni ist dann wieder die NLS dran. Tags drauf, also sonntags, ist dann das sehr beliebte Grip Motor Event. Und Ende Juni, genauer gesagt am 29., ist dann wieder klassisch GLP und RCN. Der Juli, der beginnt mit dem nächsten Lauf der NES, der ist für den 6. Juli angesagt. Das Wochenende drauf ist dann der ADAC Truck Grand Prix. Vom 19. bis 21. Juli sind dann mal die Radfahrer dran bei Rad am Ring. Und schon eine Woche später ist die GT World Challenge, die ja jetzt an diesem Wochenende, also jetzt hier April, in Le Castellet unterwegs ist, die ist dann am 19. bis 21. Juli zu Gast. Das schon mal vorweg, das betrifft das ein oder andere Fahrzeug, das jetzt in Le Castellet unterwegs ist. Das ist natürlich eine Terminkollision jetzt mit der NLS, das ist natürlich dann für das ein oder andere Team ein bisschen blöd, aber die können sich ja auch nicht zweiteilen deswegen. Aber dazu kommen wir gleich zu den Starterzahlen in der SP9 bei NLS 1 und 2. Zurück zum Kalender des Jahres 2024 und da sind wir nämlich auch schon im August. Am 3.8. geht es dann weiter mit dem 6-Stunden-Rennen der NLS. Tags drauf sind dann GLP und RCN unterwegs und eine Woche später, also vom 9. bis 11. August, findet der Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring statt. Ebenfalls Mitte August, genauer gesagt vom 16. bis zum 18. fährt die DTM auf der Grand Prix-Strecke. Und dieser Monat endet dann wiederum mit GLP und RCN, genauer gesagt am 31.8. Wir kommen damit auch schon in den Herbst rein. Am Wochenende 30. August bis 1. September fährt die IDM auf der Grand Prix-Strecke, Motorräder. Eine Woche später sind dort die Ferrari Days. Das wird auch eine richtig klasse Veranstaltung, freue ich mich mega drauf. Und wiederum eine Woche später, also am 14. und 15. August, ist dann wieder die NES zu Gast. Parallel dazu findet der Nürburgring Drift Cup statt und eine Woche später ist dann das 1000-Kilometer-Rennen. Gleichzeitig fahren dann am Sonntag, also am 22. September, GLP und RCN auf der Nordschleife. Jetzt kommen wir schon tiefer in den Herbst rein. Der Oktober, naja, ich meine, Anfang Mitte Oktober war ja letztes Jahr schon Saisonende, ziemlich früh im Vergleich zu den anderen Jahren. Machte natürlich auch Sinn, um zu sagen, wir hören lieber ein bisschen früher auf, dann ist die Gefahr, dass es irgendwie wettertechnisch schwierig wird. Gerade bei der sehr weitläufigen Nordschleife, wo es entweder, keine Ahnung, an der Start- und Ziel, also hier oben Start-Ziel-Grand Prix-Strecke, hast du dann irgendwie noch Nebel oder tiefhängende Wolken und unten in Adenau scheint die Sonne. Oder ist es ziemlich regnerisch und kalt und dann kriegst du die Reifen nicht auf Temperatur. Also ja, hat schon irgendwie so seinen Sinn gehabt letztes Jahr. Der Oktober beinhaltet dieses Jahr allerdings eine ganze Reihe an Veranstaltungen. Hier mal die wichtigsten. 11. bis 13. Oktober ist die ADAC Westfalen Trophy. Am 19. fährt die NLS ihr vorletztes Rennen der Saison. Die GLP ist am 25. Oktober dran und tags drauf fährt die RCN ihr 3-Stunden-Rennen und damit ist die Saison für diese beiden Serien dann auch schon beendet. Der November, der hält dann auch nochmal zweimal Langstrecke bereit, einmal am 9. das Saisonfinale der NES und am 16. das Saisonfinale der NLS. Die Saison, die endet dann also dieses Jahr deutlich später als 2023. Wie gerade eben gesagt, wettertechnisch, müssen wir mal schauen, wie es läuft. Auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, wenn das bis Mitte November geht, dann ist die Wartezeit nicht so lang, bis es dann im März 2025 nochmal losgeht. Nämlich einen Monat weniger. Und ich habe dieses Jahr gemerkt, so einen Monat mehr Wartezeit, das macht zumindest bei mir schon eine ganze Menge aus. Das war jetzt, wie eben angesprochen im Vorfeld, nur mal ein grober Überblick. Den genaueren Kalender verlinke ich euch, wie gesagt, in den Shownotes auf podcast.alexkrass.de. Denn über diese Rennen hinaus gibt es am Nürburgring, wie gesagt, dieses Jahr noch viel, viel mehr Veranstaltungen, die für euch interessant sein könnten. Damit sind wir bei Punkt 3 und jetzt dann zum kommenden Wochenende und damit zum Saisonstart der NLS. Für Samstag sind 117 Fahrzeuge gemeldet, für Sonntag 107. Bei Doubleheadern, also Samstag, Sonntag jeweils ein Renntag, ist das ja oft so, dass am zweiten Tag weniger Starter genannt werden. Deswegen ist das erstmal nicht verwunderlich. Zudem noch ein kurzer Hinweis zu den Starterzahlen, was die SB9 angeht, habe ich eben schon kurz erwähnt. Da gab es ja leider oder gibt es ja leider die Terminkollision mit der GT World Challenge in Le Castellet. Deswegen ist beispielsweise Walkenhorst, die ja dieses Jahr in der SP9 nicht mehr auf BMW, sondern auf Aston Martin unterwegs sind, jetzt am Wochenende nicht dabei. Genauer gesagt in der SP9 nicht dabei, denn ich glaube, ich habe sie beim Durchscrollen mit einem M4 GT4 noch gesehen. Also das heißt nicht, dass sie gar kein BMW mehr fahren. Fahren werden sie allerdings bei den 24 Stunden Qualifiers und damit halt eben bei Lauf 3 und 4 der NLS und sie werden beim zweiten Lauf der NES am 4. Mai dabei sein. Fahren werden legitim. David Pittard kennen wir noch von ich überhole am Schwedenkreuz einfach mal außen und es funktioniert. Kuba Girmasiak und Christian Krognes, also vorsichtig gesagt auch keine Unbekannten am Steuer. Da haben sie sich mal ein richtig gutes Team aufs Auto gesetzt. Wie weit es mit der neuen Marke dann halt eben nach vorne geht, das werden wir dann übernächstes Wochenende, also bei den 24-Stunden-Qualifier sehen. Jetzt mal konkret zur Starterliste von NLS 1 am Samstag. Gemeldet sind 13 GT3 in der SP9. Darunter 3 911 GT3R, davon sind die beiden Falken mit dabei und mit der Startnummer 911 der Grello, also dahingehend Porsche prominent besetzt, was zum einen die Teams und zum anderen auch die Fahrer angeht. Denn auf den Falken fahren Alessio Picariello und Martin Ragginger auf der Nummer 3 und auf der 4 sind Joel Eriksson und der liebe Nico Menzel unterwegs, wo ich mich ja letztes Jahr sehr gefreut hatte, ihn im Interview zu haben. Und ja, die Interviews schulde ich euch noch. Ich gebe mein Bestes. Auf der 911, also bei Mantei auf dem Crello, sitzen Laurenz Fantor und Kevin Estre. Und Hingucker ganz vorne wird natürlich der Glickenhaus, genauer gesagt der SCG004C. Der fährt noch in der SPX, denn wie jeder Hersteller, ich meine, reisen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück, 70er, 80er Jahre, als, sagen wir mal vorsichtig, in der ganzen Rallye-Szene ein Wildwuchs an Fahrzeugen auftauchte. Und dann irgendwann mal so die Ansage kam von der FIA: Freunde, wir machen jetzt mal Homologationsmodelle, also wir machen jetzt mal abgeleitet vom Serienfahrzeug. Und dann muss eine gewisse Anzahl dahingestellt werden. Nicht verkauft werden, sondern nur produziert werden. Das ist aber ein anderes Thema. Man kann es jetzt natürlich so machen, dass man sagt, wir holen einfach ein Serienmodell und basteln uns daraus ein GT3. Oder wir machen so, wir bauen einen Rennwagen und leiten davon eine Serienversion ab. Wenn ich mich richtig erinnere, war das zum Beispiel beim Ferrari 296 GT3, der letztes Jahr unter Fricadelli das 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring gewonnen hat, war das der Fall, dass dort erst das Rennauto konzipiert wurde und davon dann halt eben der Serienwagen abgeleitet wurde. So, und genau nach diesem Muster muss natürlich dann auch die Firma Glickenhaus eine gewisse Anzahl Homologationsmodelle hinstellen. Und deswegen bisher noch in der SPX, alleine in der Klasse, aber fährt dann technisch natürlich auf dem Niveau der SP9, also der regulären GT3 mit. Ich glaube, der hat in der Serienversion irgendwie noch, keine Ahnung, 75 PS mehr, aber da werde ich im Laufe der Saison mal genauer drauf eingehen, denn es ist ja angesagt, dass das Fahrzeug noch öfters am Nürburgring am Start sein soll, denn nach dem Ausstieg aus der WEC im vergangenen Jahr war ja ziemlich schnell klar, dass neben dem Offroad-Projekt auch die Nordschleife wieder in den Fokus von Glickenhaus rückt. Und davon profitieren wir dann eben jetzt, sagen wir es mal so. Starten auf dem Fahrzeug mit der Nummer, Startnummer 706, werden, wenn ich hier mal in die Liste schaue, Thomas Mutsch, Franck Mailleux und Lance David Arnold. Und der Lance David Arnold, der hat übrigens einen eigenen Podcast. Ich glaube, den habe ich auch hier schon mal erwähnt. Der heißt Autoliebe und den kann ich euch nur sehr empfehlen. Den verlinke ich euch ebenso wie die Starterlisten fürs Wochenende auch in den Shownotes. Jetzt schauen wir mal weiter. Weitere Fahrzeuge in der SP9. Zwei AMG GT3. Ich sehe ein, zwei, drei Lambos, davon ein Evo 1 und zwei Evo 2. Die Unterschiede sind eher in der Balance of Performance sichtbar. Da kommen wir später noch kurz dazu. Dazu noch drei R8 LMS GT3. Da war ja die Frage, nach diesem ganzen Audi geht Richtung Formel 1, Kunden, Werksport, dies, das, war ja die Frage, inwieweit oder wann oder ob noch R8 LMS GT3 in Langstrecken und anderen Serien auftauchen. Hier stehen drei in der Liste, ist ein Viertel des SP9 Starterfeldes, ist doch prima. Dazu noch zwei Aston, leider dieses Mal keine M4 GT3 dabei, aus eben genannten Gründen. Ebenfalls 13 Teilnehmer, wie die SP9, hat auch die Cup 2, also die Porsche Endurance Trophy Nürburgring mit den 911 GT3 Cup-Fahrzeugen. Sonst noch stark besetzt, wenn ich mal weiterschaue, die SP10 mit den GT4-Fahrzeugen von fünf verschiedenen Herstellern. Und traditionell stark besetzt, nachdem die Klasse ja geteilt wurde, in der VT2 FWD, also 1600 bis 2000 Kubik mit Turbo und Frontantrieb, sind 12 Fahrzeuge am Start und in der VT2 R plus 4, also dem Pendant mit Heck- oder Allradantrieb, sind es ebenfalls 12 Fahrzeuge. Auch stark besetzt die Cup 3, also die Porsche Endurance Trophy Nürburgring für Porsche Cayman GT4 Clubsportfahrzeuge. Da sind insgesamt 14 Starter am Start und damit ist Spannung natürlich vorprogrammiert. Dadurch, dass wir so eine große Strecke fahren, ich glaube Nordschleife und Grand Prix-Strecke in der Variante sind, lass mich lügen, 24,378 Kilometer sind es, glaube ich. Das müsste ich jetzt eigentlich wissen, ich gelobe Besserung. Da können wir natürlich dementsprechend große Starterfelder fahren lassen und durch diese Endurance Trophy haben wir dann Rennen im Rennen. Ja, also, dass wir nicht nur grob gleichwertige Fahrzeuge, was die Leistung, die Performance angeht, in einer Klasse haben, sondern hier haben wir wirklich komplett baugleiche Fahrzeuge inklusive Reifen sind vorgeschrieben, dies, das. Das heißt, es kommt wirklich nur auf die feine Abstimmung und den beziehungsweise die Fahrer an. Und das ist natürlich für die Spannung im Rennen ist das einfach der Wahnsinn. Also da ist Spannung wie allgemein eher auch vorprogrammiert. Kommen wir mal zu großen Namen, die ja schon im Vorfeld verkündet wurden. Wir haben zum einen Timo Glock, unter anderem ehemaliger Formel-1-Fahrer und DTM-Fahrer, Ex-DTM-Fahrer, fährt auf der Nummer 680 in der Klasse BMW 240i Racing bei Goodyear. Und ebenfalls Ex-Formel-1 ist Kamui Kobayashi, aber nicht nur das, hat ja im Jahr 2021 auf Toyota auch Le Mans gewonnen und war auch in anderen Serien erfolgreich. Am Wochenende geht es für ihn auf der Nummer 172 von Gazoo Racing auf die Nordschleife. Zudem ist noch dabei Robert Wickens, der Ex-DTM- und IndyCar-Fahrer. Der geht auf dem Hyundai Elantra NTCR, sehe ich hier in der Liste, mit der Nummer 831 an den Start. Ebenfalls Ex-DTM ist David Schumacher. 2024 werden die GT Masters seine neue Heimat sein. Und am Ring fährt der Sohn von Ralf Schumacher in der SP10 auf dem Audi R8 LMS GT4 mit der Nummer 166 von Teichmann. Darüber hinaus sind noch der Rallycross-Weltmeister Johann Christofferson und der Rallye-Vizemeister Jari-Matti Latvala am Start. Also auch dieser besondere Teil des Motorsports ist am Wochenende am Nürburgring vertreten. Die gehen dann einfach mal von der Rallye zur Rundstrecke auf richtig schön glattem und zum Teil auch neu gemachtem Asphalt. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie die sich so schlagen werden. Kommen wir zur Starterliste von Sonntag, also von NLS 2. Die eben angesprochene Prominenz fährt wie am Samstag, da ändert sich also nichts. In der SP9 allerdings fallen ein R8 und einer der beiden Aston weg. Der Klickenhaus bleibt aber auch am Sonntag mit dabei. Wie gesagt, allerdings nicht in der SP9, sondern in der SPX. In der Cup 2 sind es 14 Teilnehmer, in der SP10 gehen laut Liste 13 Wagen an den Start. Die VT2 FWD hat 11 Starter und die VT2 R plus 4 hat 12. In der AT ändert sich im Vergleich zu Samstags, die hatte ich jetzt eben gar nicht angesprochen, da mache ich es jetzt, ändert sich nichts. Da sind an beiden Tagen drei Fahrzeuge drin, einmal ein Golf 7 von Max Kruse Racing und zwei 718 Cayman GT4 von 4 Motors. In der Cup 3 wird es auch wieder spannend bei 13 Exemplaren der Porsche Cayman GT4 Clubsportfahrzeuge. Insgesamt, wie gesagt, 107 Starter am Samstag, nee, am Sonntag, so 117 Samstag, 107 Sonntag. Hoffen wir, dass nicht zu viele Fahrzeuge, die für beide Tage gemeldet sind, am Samstag aus den ein oder anderen Gründen ausfallen. Das ist bei einem Doubleheader, wie gesagt, natürlich immer die Gefahr. Deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass am Wochenende eher verhalten gefahren werden wird, vor allem bei kleineren Teams, die nicht einfach mal eine neue Karosse hinstellen können. Denn wie gesagt, eine Woche später sind dann auch schon die 24-Stunden-Qualifiers, die in diesem Jahr zur NLS zählen. Und da wollen einige Teams natürlich auch an den Start gehen. Das hoffe ich natürlich, will niemandem was unterstellen, liegt mir absolut fern. Aber Sandbagging ist ja manchmal ein Thema. Ne? Wissen wir ja, dass es die Balance of Performance gibt, um halt einfach zu verhindern, dass bei den Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen beziehungsweise auch in den Qualifyings da irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal gelupft wird oder nicht so ganz durchgetreten wird. Sandbagging, also wir halten erstmal die wirkliche Leistung zurück, um von der Balance of Performance nicht zu sehr bestraft zu werden. Da gibt es ja ganz verschiedene Faktoren. Zusatzgewicht, Restriktor, also gibt es ganz verschiedene Stellschrauben. Hier der Anstellwinkel vom Heckflügel und dies, das, da gehe ich vom 24-Stunden-Rennen mal nochmal genauer drauf ein, was das alles beinhaltet. Und ja, um das halt eben zu verhindern, gibt es ja diese Vergleichssektoren, die nicht bekannt sind, aber wo einfach das Technikteam des ADAC dort für das 24-Stunden-Rennen einfach wirklich in meinen Augen, also man kann per se über Balance of Performance kann man diskutieren, mein Gott, war auch jetzt irgendwie letztes Jahr in der Formel 1 im Gespräch und dies und das, kann man drüber diskutieren, aber wenn man sagt Balance of Performance, ja, um einfach eine ausgeglichene Spitze zu haben, ja, dann muss man schon sagen, dass die Balance of Performance, die seit Jahren hier angewendet wird am Nürburgring, dass die in meinen Augen funktioniert. Klar, es kommt immer mal wieder dazu, dass Teams sagen, wir werden benachteiligt oder Teams bestimmter Hersteller, wie auch immer. Das gibt es immer mal wieder, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, aus meiner Sicht funktioniert das Ganze ganz gut. Schau mal, oder wirklich gut, schauen wir uns einfach nur mal in den letzten Jahren die verschiedenen Pole Positions, die Laufsieger und auch die Sieger vom 24-Stunden-Rennen an. Und dann natürlich auch nochmal, das werden wir auch am Samstag und am Sonntag und auch nächste Woche ganz deutlich sehen, wie nah die Fahrzeuge am Ende sind. Klar, am Ende kommt es immer darauf an, wie routiniert ist ein Team, wie hält das Material. Natürlich kommt es wahnsinnig auf die Fahrer an, das ist überhaupt keine Frage. Aber am Ende schaut euch mal an, innerhalb von wie vielen Sekunden, sagen wir mal, die ersten 10 Fahrzeuge in der Startaufstellung von der SP9 liegen. Ja, also das ist der Wahnsinn, wie nah die beieinander sind. So. Gut, das mal zu dem Thema. Hoffen wir, wie gesagt, dass es da keine Versteckspielchen gibt. Leider am Wochenende ist nicht dabei. Es steht jetzt nicht im Zusammenhang dazu, aber steht hier bei mir in der Liste. Oder steht leider nicht in der Liste. Leider am Wochenende nicht mit dabei ist Fricadelli Racing mit ihrem 296 GT3. Die Sieger des 24-Stunden-Rennen letztes Jahr, das war ja einfach wirklich eine klasse Fahrt, die sie da hingelegt haben. Also das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Das hat mich für das Team und sagen wir mal, die Eifel ist explodiert vor Freude, hat es mich auch wahnsinnig gefreut. Das wurde ja vorher schon angekündigt, dass das 24-Stunden-Rennen gefahren werden wird. Natürlich zur Titelverteidigung, aber Langstrecke am Nürburgring lässt das Team rund um Klaus Abelen dieses Jahr wohl erstmal aus. Werfen wir dann noch einen Blick auf die eben angesprochene Balance of Performance, die bei Doubleheadern aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem, du willst Samstagabend nicht noch irgendwie am Auto da rumschrauben, meist für beide Tage gilt. Da gehe ich jetzt mal nicht zu sehr ins Detail, denn zum einen gibt es traditionell beim ersten Lauf keine so wahnsinnig großen Änderungen. Man muss das ja immer im Vergleich setzen dann zu dem letzten Lauf, also in dem Fall NLS 9 von 2023. Und da lässt sich das ziemlich einfach zusammenfassen. Da gibt es keine großen Experimente. Die turbobetriebenen Fahrzeuge bekommen mehr Ladedruck. Wenn ihr euch da mal die Datei, also diese PDF mit der Liste anschaut, auch die ganzen GT4-Turbo-Fahrzeuge, die bekommen da mehr Ladedruck und das betrifft dann natürlich die M4 GT3, die alten Aston und auch den 296 GT3, zumal davon am Wochenende ja keiner am Start ist. Alter Aston in Anführungszeichen, weil jetzt kommt da ja die neue Entwicklungsstufe. Der Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, also die neue Modellgeneration von diesem Jahr, die bekommt zwar auch Änderungen im Vergleich zum Vormodell, aber das betrifft ja an diesem Wochenende keinen. Bei den Huracan GT3 gibt es, genauer gesagt, Huracan GT3 Evo 2, steht hier ganz explizit auch in der Liste, gibt 25 Kilo drauf, dafür aber mehr Restriktor, also der Motor darf ein bisschen mehr atmen. Und da es hier natürlich um den Durchmesser geht, macht da ein Millimeter oder zwei, macht für so einen Motor schon eine ganze Menge mehr aus, was die Frischluft angeht. So, da sich, wie gesagt, seit dem letzten Lauf, also Lauf 923, nicht so wahnsinnig viel geändert hat, verlinke ich euch die BOP-Tabelle ebenfalls in den Shownotes. Da könnt ihr da mal in Ruhe reinschauen. Grob gesagt, alles, was rot ist, ist neu. Und das dann halt eben mit der Tabelle vom letzten Lauf 23 vergleichen. Und dann seht ihr die Änderungen. Das wird im Laufe der Saison natürlich wieder spannender, wenn dann nach den ersten Läufen so die neuen Einstufungen kommen, wenn gerade vom 24-Stunden-Rennen die Autos dann entsprechend eingestuft werden. Werfen wir noch kurz einen Blick auf den Zeitplan für beide Tage. Ist traditionell, ist auch bei beiden Tagen gleich. Um 8:30 beginnt das gezeitete Training. Wundert euch nicht, wenn die Fahrzeuge schon 8 Minuten vorher rausgeschickt werden. Das ist eine nicht gezeitete Einrollrunde, damit die Fahrer zum einen nicht mit kalten Reifen direkt auf eine schnelle Runde gehen, weil es könnte ja mal irgendwie, oder was heißt es könnte, ist ja oft so, dass dann mal eine Gelbphase reinkommt und wenn du gegen Ende vom Training in eine Code 60 oder sowas reinfährst, da kannst du die Runde am Ende schon haken. Ja. Deswegen ist natürlich die Gefahr, dass die direkt am Anfang oder dass so mancher Fahrer, sagen wir mal, direkt am Anfang um 8:30 da mit einem Messer zwischen Zähnen auf die Nordschleife geht, hat vielleicht zum Teil noch kalte Reifen, hat sich noch nicht mit den Streckenbedingungen vertraut gemacht und genau um das zu verhindern, gibt es die erste Runde um 8.22 Uhr, die ist nicht gezeitet und erst ab 8.30 Uhr wird dann tatsächlich auch gezeitet. Also wer nach 8.30 Uhr dann über die Startenziellinie fährt. So, das Qualifying geht dann anderthalb Stunden, also bis um 10. Um 10:30 öffnet die Boxengasse für Besucher. Kurz danach geht es dann auch in die Startaufstellung, die beginnt offiziell um 10:50. Um 11.42 Uhr geht es in die Einführungsrunde, wie gehabt in drei Startgruppen und ab 12 sehen wir dann drei Starts im Abstand von 2,5 Minuten. Renndauer jeweils 4 Stunden, der ganze Spaß geht also bis 16 Uhr und sobald der Gesamtführende nach Ablauf der 4 Stunden die Ziellinie überquert hat, ist dann das Rennen beendet. Wenn wir also, das ist ja sowas, was man von den ganzen Sprintrennen, die man sonst schaut, nicht so ganz gewohnt ist, wenn also der Führende, sagen wir mal, nach 3 Stunden 59 Sekunden und ein paar zerquetschte über die Ziellinie fährt, dann muss er noch eine Runde fahren. Hat er bis zum zweiten natürlich ein bisschen Abstand, dann wird gelupft, damit die Extrarunde, die natürlich auch wieder am Ende ein gewisses Risiko birgt, weil es Rennbetrieb ist, nicht mehr gefahren werden muss. Aber wenn der Zweitplatzierte direkt hinten dran ist, dann versucht man solche Spielereien natürlich zu vermeiden. Kurzer Blick aufs Wetter. Samstag bis 21 Grad und eine Mischung aus Sonne und Wolken. Sonntag bewölkt bis 18 Grad. Sagen wir mal so, es wird schön warm. Hauptsache trocken, der Rest, der ergibt sich schon. Wir hatten schon Rennen bei deutlich niedrigeren Temperaturen zu der Jahreszeit und von daher ist die Vorhersage doch ganz prima. Und ich persönlich freue mich drauf, nach 5 gefühlt ewig langen Monaten wieder zu moderieren und vor allem darauf, endlich mal wieder ein richtig schön langes Wochenende mit tollem Motorsport am Nürburgring zu verbringen. Wenn ihr nicht vor Ort dabei sein könnt, dann gibt es für euch, ja, wie bekannt, den Livestream, aber besser ist es natürlich immer live an der Strecke. Also noch 2 Mal schlafen und dann geht es endlich wieder los mit Motorsport am wunderschönen Nürburgring.